Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel folgen wir dem Dramatiker, dem österreichischen Nationaldichter Franz Grillparzer auf seinen Spuren durch die Wiener Innenstadt, nämlich den ersten Bezirk. Und wir haben uns sein Leben angeschaut, wir haben seine Jugend, Städten betrachtet, seine erste Liebe, Charlotte, besprochen, seine Langzeitliebe, seinen Lebensmenschen, Kathi Fröhlich. Und heute in unserer dritten und letzten Episode zu Grillparzers Wien geht's wieder durch den ersten Bezirk und wir fangen auch wieder gleich mit einer interessanten Frauenfigur in seinem Leben an. Ich sag mal Servus Rizzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus.
Fritzi, also wir waren das letzte Mal in der Dorotheergasse zu einer Zeit, als Franz Grillparzer das Drama König Ottokars Glück und Ende geschrieben hat, das ja eigentlich auch ein bisschen so sein bekanntestes Stück ist, das als erstes aufgeführt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch so ein bisschen dieses österreichische Nationaldichtertum, diese österreichische Identität hervorheben sollte. Na?
Stimmt schon.
Stimmt schon.
Unter Umständen hat er es ein bisschen hinterfotzig gemeint.
Wieso?
Ein bisschen mit doppeltem Boden.
Warum?
Naja, es gibt ja diesen Horneck-Monolog, es ist ein gutes Land. Und der hört auf, da tritt der Österreicher hin vor jeden, denkt sich sein Teil und lässt die anderen reden. Das kannst du jetzt interpretieren, in welche Richtung du auch willst. Das ist auch interpretiert worden in manche Richtungen.
Da rufen wir jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, wie sie diese Passage sehen. Wenn ihr dazu eine Interpretation habt, schreibt ihr doch unter diese Folge auf unseren Facebook-Account @erzählmirvonwien und abonniert es, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde uns interessieren, wie ihr das seht. Naja, wir haben aber das letzte Mal schon gelernt, dass er zu dieser Zeit schon mit Kathi Fröhlich ja gut bekannt war, aber er ist dann wieder weiter umgezogen von der Dorotheergasse in die Ballgasse, die hinter dem Stephansdom ungefähr ist, oder?
Genau.
Was hat er dort erlebt für Abenteuer?
Also kommen wir mal zum Topografischen. Diese Ballgasse, das war früher das Himmelpfortkloster, das dann aufgelöst worden ist und parzelliert worden ist teilweise, also nicht die ganze Ballgasse, sondern dieser Teil zur Himmelpfortgasse. Da hat er eben im Haus Ballgasse 4 gewohnt und das Kloster hat einen Klostergarten gehabt und wegen dieses Klostergartens ist er Teil dieser neuen angelegten Straßen Blumenstockgasse genannt worden. Das ist das Haus, das kennst vielleicht, das ist so ein Haus, das von einer Seite kommt von der Himmelpfortgasse die Blumenstockgasse, von der anderen Seite kommt die Ballgasse und das ist so ein Zwickelhaus.
Da ist das Katzencafé gegenüber.
Gegenüber ist das Katzencafé in der Himmelpfortgasse. Nein, entschuldige, in der Rauensteingasse, nicht Himmelpfortgasse, Rauensteingasse, von der Rauensteingasse geht es weg, gehen die zwei Gassen weg. Und in der Rauensteingasse ist heute die Freimaurerloge in dem Haus, was da entstanden ist. Gut, der Grillparzer hat in der Ballgasse 4 gewohnt.
Da muss ich jetzt noch ganz kurz nachfragen, die Freimaurer, nicht, dass wir da jetzt viel drüber sprechen wollen, aber hat er nicht dann irgendwann auch gewohnt zu einem Freimaurerhaus?
Ja, aber das hat mit Freimaurern nichts zu tun.
Okay.
Kommen wir vielleicht eh noch hin. Also jedenfalls in der Ballgasse 4 hat er gewohnt und hat beim Fenster rausgeschaut, hat er vis-à-vis, hat er am Fenster ein Mädchen oder eine junge Frau, 15-Jährige stehen, gesehen, die Marie Smolenitz von Smolk, oder Smolenitz, wird verschieden zitiert. Und die hat ihn unglaublich fasziniert.
Die 15-Jährige?
Ja, die hat gehabt so Papierpapillotten im Haar, weil sie sich die Haare eingedreht hat. Und er hat das mit weißen Rosen verglichen.
Gott, oh Gott.
Papillotten. Er war schon über 30, also knapp über 30. Und Es ist also da zu einem sicherlich intimen Verhältnis gekommen.
Mit der 15-Jährigen?
Ja, vielleicht war es dann schon 16.
Ach.
Und sie hat andere Verehrer auch noch gehabt. Und sie ist dann auf einmal aus Wien verschwunden.
Mhm.
Und nach angemessener Zeit zurückgekommen.
Lass mich raten, was passiert ist.
Ja, ich rate mal.
Sie war schwanger und keiner durfte das mitbekommen.
Ja, obwohl es wahrscheinlich alle mitbekommen.
Natürlich, weil auf einmal, wenn ein junges Mädel...
Sie ist dann zurückgekommen und 2 oder 3 Jahre später den Moritz Daffinger geheiratet.
Mit 17?
Ja, vielleicht mit 18, also so genau.
Und wer war Moritz Daffinger?
Moritz Daffinger war ein Maler.
Mhm. War der nicht auf einem Geldschein, einem Schilling-Geldschein drauf?
Der Daffinger war sicher auf einem Geldschein. War ein bekannter Porträtmaler, hat den
Grill... 20-Schilling-Schein, glaube ich sogar. Muss ich nachschauen. Entschuldigung, ja.
Könnte sein, ja.
Also jawohl, Dicke.
Jedenfalls war der Grillparzer... Ich habe keine Ahnung, wie er das aufgenommen hat, aber ja, vielleicht verwundert. Und obwohl dieses, und der Daffinger hat dieses Kind als seines anerkannt. Die hat Mathilde Daffinger dann geheißen. Der Daffinger hat die sehr geliebt, war sehr traurig, wie sie mit 14 oder was gestorben ist.
Okay.
Und hat aber allgemein geheißen, dass das Kind vom Grillparzer ist.
Wow. Oh. Urk.
Und also wie gesagt, haben wir ja letztens schon gesagt, weiß man nicht, kann man eben nur raten. Und obwohl die mit Daffinger verheiratet war, ist das Verhältnis dann anscheinend weitergegangen.
Mhm.
Und er hat da, der Grillparzer hat da ziemlich gelitten drunter und hat, aber hat andererseits, muss das eine sehr erotische Sache gewesen sein, er hat da ein Gedicht geschrieben, würdest du so lieb sein, das vorlesen.
Jetzt, ja. Die Liebe eines alten Mannes zu einer Minderjährigen. Also, okay, also ich lese euch vor das Gedicht Marie Smolenitz. Der Himmel lässt in Tropfen sich hernieder, die Erde wallt in Düften ihm entgegen und, weich ausbreitend ihre matten Glieder, empfängt ihr Schoß den zeugungswarmen Regen.
Gut, wobei das halt die... Okay.
Ich hätte es vielleicht anders lesen sollen. Vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Moment.
Es heißt auch nicht Marie Smolenitz, sondern das ist halt ihr geschrieben.
Okay, für sie geschrieben. Ich lese es nochmal vor. Der Himmel lässt den Tropfen sicher nieder. Die Erde wallt den Düften ihm entgegen. Und weich ausbreitend ihre matten Glieder empfängt ihr Schoß den zeugungsamen Regen. Das passt irgendwie besser, finde ich.
Gut. Er geht auf jeden Fall 1826 auf eine Reise nach Deutschland.
Mhm.
Trifft auf dieser Reise den Goethe.
Mhm.
Auch wieder, da will er schon kneifen und will schon gar nicht hingehen, dann geht er doch hin. Der Goethe kommt ihm aber sehr, freundlich entgegen.
Naja.
Wird ihm sogar bedeutet, dass ihn der Goethe zu einer kleinen, intimen Abendgesellschaft einladen will. Da geht aber der Grillparzer nicht hin. Wieder
sind
Hemmungen. Es ist, wie gesagt, er ist ein ganzer komplexer Charakter, kann man sagen.
Mhm.
Also da kommt er dann zurück. In Wien hat er mit Beethoven Verbindung.
Mhm.
Da sind Pläne, dass er ein Singspiel für den Beethoven, das Libretto schreibt.
Mhm. Hat er aber nur eine Oper geschrieben?
Der Beethoven. Glaubt, dieses Singspiel hätte Melusine geheißen, ist aber nichts draus.
Melusine, echt?
Melusine.
Trüb tauber Hain am Musenginst, der Loriot kennt. Egal, andere Side Story.
Aber das war ja, wäre dann in der Familie geblieben, weil zum Fidelio hat ja sein Onkel, der Josef von Leitner, das Libretto.
Ah, okay.
Er hat sich dann die Zeit vertrieben mit der Ludlamshöhle, mit den Ludlamiten.
Das ist was jetzt nochmal genau?
Die Ludlamiten waren, wie wir schon des Öfteren gesagt haben, zu der Zeit keine politische Betätigung, man hat sie so getroffen. Und diese Ludlamiten waren ein Verein, wo sie Männer, natürlich Männer, ja, getroffen haben, aus der, also Musiker, Maler, Schriftsteller, also Künstler, mhm, getroffen haben, die alle einen Namen dort gehabt haben, einen lustigen, und die haben dort Ulk und Scherze getrieben. Mhm. Das Lokal hat sich zuerst befunden, eh im Wohnhaus von Grillparzer in der Ballgasse 4, dann ist aber ins Gasthaus Heidvogel in der Nähe vom Graben oder beim Graben gezogen. Und ist relativ bald ausgehoben worden, weil der Metternich, also der Sedlnitzki, halt ganz einfach geglaubt hat, das sind konspirative.
Was sie wahrscheinlich auch waren, aber eigentlich war es halt einfach ein privater Club, eine Party.
Ja, was sie dort gemacht haben, das, ja.
Schwülstige Gedichte über Minderjährige vorgelesen, vielleicht.
Ja, vielleicht war das, weil wie er das Gedicht geschrieben hat, kann er die, da muss er die nicht mehr minderjährig gewesen sein.
Stimmt.
Okay, und er hat dort geschrieben, in der Ballgasse hat er geschrieben, des Meeres und der Liebe Wellen.
Aha.
Die Geschichte von Hero und Leander. Und mit, mhm, die das also total durchgefallen ist. Das war überhaupt kein Erfolg, weil er hat einen ganzen Akt nur psychologisiert. Und so, also das war ganz einfach, es war ein Durchfall.
Ja.
Ja, und dann ist er umgezogen in die Spiegelgassen, interessanterweise unterhalb der Wohnung von den Schwestern Fröhlich. Da war er aber nur ganz kurz. Vielleicht war ihm das auch nicht recht, dass er so nahe von der Kathi gewohnt hat. Keine Ahnung.
Vielleicht war ihr das nicht recht und sie wollte einfach nicht mitkriegen, wie der da die ganze Zeit irgendwelche Geschichten der Herz hat.
Ja, möglich. Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dann hat er kurze Zeit im Bürgerspitalhaus gewohnt. Mhm. Ja, in dem großen.
Ja, wir empfehlen an dieser Stelle unsere Folge über Krankenhäuser in Wien, die zweite Folge davon.
Und vorher hat er schon geschrieben gehabt, ein treuer Diener seines Herrn. Das hat er geschrieben anlässlich der Krönung der Caroline Auguste zur Königin von Ungarn. Und mhm, das war aber auch ein bisschen ein kompliziertes Drama und das ist eigentlich nicht wirklich angekommen.
Mhm.
Mhm. Und dann ist er 1831 eben dorthin gezogen, was du zuerst gemeint hast, vis-à-vis mhm, von der Freimaurer, von der heutigen Freimaurerloge, in die Rauensteingasse 6. Das ist jetzt der Hintereingang vom Warenhaus Steffel. Mhm. Und das war ein ganz interessantes, oder der Vorgängerbau war ein ganz interessantes Haus. Das hat nämlich dem Hans von Brachertitz gehört.
Wer war das?
Und der Hans von Brachertitz war Dombaumeister und das war der Vater von jener Marie, von der gesagt worden ist, der Hans Buchsbaum hat sie in sie verliebt und hätte deswegen seine Seele dem Teufel verkauft, damit er den zweiten Turm ganz schnell
bauen kann. Ah, interessant.
Ja, das ist wieder Sage und so weiter total vermischt. Dann ist er da hat er ganz kurz nur gewohnt, dann ist er in die Bräunerstraße gezogen.
Mhm.
Da hat er geschrieben, der Traum, ein Leben.
Mhm.
Ganz ein Stück, das auf spanischen, auf den Calderón de la Barca zurückgeht. Und das ist so vermischt, Traum und Leben. Und da gibt es ganz einfach ein Gsatzl drinnen, das ich die bitte vorzulesen, das bekannt ist.
Der Traum, ein Leben. Eines ist nur Glück hienieden. Eins des inneren stillen Frieden und die schuldbefreite Brust. Und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel. Was er gibt, sind nicht Geschatten, was er nimmt, es ist so viel.
Das war immer so in meiner Schulzeit, das war das immer so, ein bisschen eine Metapher auf Österreich. Ist vielleicht
was meinst du, war da die Metapher oder wieso?
Und die Größe ist gefährlich, naja, weil das kleine Österreich, also soll sich gar nicht bemühen, da jetzt wieder so in der Welt, im Weltorchester Rolle einzunehmen, so eine starke, weil das eben gefährlich ist, wie man eben gesehen hat bei den Nazis unter Umständen.
Also so quasi klein halten. Ich finde das aber ziemlich interessant, ehrlich gesagt, dass du so viele, dass dir so viele Grillparzer-Zitate einfach so geläufig sind. Also, dass du, ich meine, ich, bevor du mir das gesagt hast, und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel, also mir war das jetzt kein Begriff, ehrlich gesagt, davor. Und ich hätte es auch nicht auf österreichische Identität umgemünzt, sagen wir mal so.
Das machen 35 Jahre aus. Ganz einfach, du musst dir vorstellen, ich bin in die Handelsakademie, also sozusagen in die Oberstufe gekommen, 1959, vier Jahre nach dem Staatsvertrag. Mhm. Da war ganz einfach eine andere Gewichtung. Mhm. Ne? Das ist schon eine, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch individuelle Deutschlehrer-Sache
ist. Ja, bei uns, ich kannte Grillparzer natürlich schon, das war mir schon noch ein Begriff und ich habe auch Stücke gesehen, aber diese Bedeutung, die irgendwie in seine Worte gelegt wurde oder die Interpretation für eine österreichische Identität, das war mir so nicht ganz bewusst. Also kannte ich, wurde mir nicht so vermittelt, sagen wir mal so.
Ja, aber es ist an unseren unterschiedlichen Generationen ja ganz gut nachzuvollziehen, eben wie die Gewichtung ist. Mhm. Ja, gut, ja. Halt kommen wir ins Philosophische.
Naja, aber es ist schon interessant und Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel. Ja. Ja, ich hätte es nämlich auch ganz anders interpretiert, aber darüber sprechen wir vielleicht mal bei einer anderen Gelegenheit. Okay. Na gut, ja, also er hat dann der Traum in der Bräunerstraße gewohnt. Das ist also quasi jetzt wieder in der Nähe von der Dorotheergasse, da beim, ne, in der Nähe vom Graben auch. Und dann?
Und dann ging es weiter mit ihm. Und dann ist er die ganze Zeit aus seinem Grätzl eigentlich raus und ist in Stubenviertel gezogen.
Dort aber Stubenviertel.
Mhm. Hinterm Palais Coburg in der Jakobergasse, an der Hütte, heißt es heute. Und dort war das Augustiner-Chorfrauen, das ist schwierig, das nicht falsch zu sagen, Augustiner-Chorfrauenkloster mit Kirche, die dann im Zuge der josephinischen Reform eben zerstört worden ist, aufgelassen und zerstört worden ist und da das eben auch parzelliert worden ist. Mhm. Dann ist er gezogen in die Himmelpfortgasse 16, Ecke Seilerstätte. Da ist er dann schon 50 geworden, 1851. Mhm. Von dort gibt es einen Bericht von Friedrich Schlögl, das war ein Zeitgenosse von Grillparzer, der so Wiener Geschichten erzählt hat.
Mhm. Der erzählt, so wie du.
Aus eigener Erfahrung, dass er den Grillparzer oft in irgendeinem Gasthaus in der Umgebung gesehen hat und dass der Grillparzer immer geistesabwesend war und manchmal hat er vergessen, was zu bestellen, dann hat er vergessen, das Bestellte zu essen, manchmal ist er gegangen und hat vergessen zu zahlen. Aber man hat ihn gekannt und es ist faktisch, man hat eben ganz einfach gewusst, dass er eh wiederkommt. Und
dann kann man ja auch mal sagen, die wollen Sie nicht aufessen, Herr Doktor. Ja. Du, aber da muss ich dich jetzt mal grundsätzlich was fragen. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr schon 25 gefühlte Wohnadressen von dem guten Grillparzer durchbesprochen und umziehen ihn sie an und für sich relativ mühsam. Wie kann das sein, dass der so oft übersiedelt ist? Also ich meine, das muss ja ein wahnsinniger Aufwand jedes Mal sein, oder war das?
Ich glaube, der hat eher in möblierte Wohnungen gezogen, so als Zimmer.
Mhm. Also Zimmerherr so heißt, er hat ein Zimmer gemietet.
Ja, wobei man in der Himmelpfadgasse weiß, dass er gehabt hat, ein Vorzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Allerdings wird nur von 3 Fenstern berichtet, also scheint es jetzt nicht sehr riesengroß gewesen zu sein. Mhm. Man weiß es nicht, weil das Haus gibt es eben ganz einfach nicht mehr.
Okay, aber das heißt, das war einfach möglich, dass man dann mit seiner Kleidung oder halt seinen Büchern oder was man halt gehabt hat, dass man nicht immer den ganzen Hausstand von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach Bar übersiedelt hat.
Das kannst du, glaube ich, nicht. Ich denke an Beethoven, wie oft der umgezogen ist. Mhm. Jedenfalls hat er in der Himmelpfortgasse wie dem, der lügt, geschrieben. Sein Lustspiel.
Ein Lustspiel.
Lustspiel bezieht sich auf eine alte Legende von Gregor von Tour. Und ich meine, die Quintessenz von dem Ganzen ist einmal ein Unterschied zwischen aufgeklärten Franken, weil es spielt zur Merowingerzeit, und Germanen, die noch nicht christianisiert waren. Mhm. Mhm. Und Es wird dem Küchenjungen Leon von einem Bischof aufgetragen, er soll dessen Neffen befreien und er darf nicht lügen. Und dieser Leon ist ein pfiffiger Geselle und sagt, er lügt wirklich nicht, aber sagt die Wahrheit immer so, dass alle glauben, er lügt. Mhm. Und ihm das nicht glauben. Und ich habe da persönliche Erinnerung dran, ich habe das gesehen, ich glaube 1972, mhm, Borchtenstein, und da hat den Küchenjungen der Klaus-Maria Brandauer gespielt. Mhm. Sehr herzig, den Bischof hat der Friedli Wehr gespielt, falls er der neue.
Der sagt mir jetzt akut nichts.
Okay, das ist jetzt schon der Fall. Generation. und die Edrita, also das Mädel, das vorkommt, hat die Conny Frobös gespielt.
Wenn der das natürlich, die sagt man natürlich schon was, okay.
Cornelia.
Ja, Cornelia. Nein, mit Peter Kraus.
Ja, damals war es halt mit Klaus-Maria Brandauer. Der Brandauer ging in sein. Was in den frühen 30ern gewesen ist, war eine sehr, sehr herzige Aufführung. Aber bei der Erstaufführung ist es durchgefallen, total.
Also nicht da, die du gesehen hast, sondern wie wirklich erst die allererste Aufführung.
Ist mit Bomben und Granaten durchgefallen, weil die Aristokratie war beleidigt, wie es gezeichnet ist. Und das gemeine Volk sozusagen hat es ganz einfach nicht verstanden. Mhm. Und dann war der Grillparzer beleidigt und hat nie mehr was veröffentlicht.
Er hat aber schon noch was geschrieben.
Er hat geschrieben, aber nichts mehr veröffentlicht.
Interessant.
Mit dem, der lügt, war sein letztes Stück. Er ist dann 1843 nach Athen und nach Konstantinopel gereist. Mhm. Aber hat er sich wahrscheinlich wieder Urlaub genommen.
Weiß nicht, wie nur 3 Monate und nicht 6 Monate?
Hat ihm sehr gut gefallen. Er hat halt die üblichen gesundheitliche
Verstopfungen gehabt?
Ja, wie üblich halt.
Ja, es ist halt, wenn man Fernreisen macht, dann ist das immer ein bisschen problematisch.
Ja, hat sich ja jetzt nicht geändert. Gut, und dann ist er umgezogen, wie er zurückgekommen ist, wieder in die Grünangergasse, aber nicht auf 10, sondern auf 12. Mhm. Das Haus gibt es heute noch, da ist die Apotheke drinnen, Ex-Singerstraßen. Das eben das ehemalige Nikolaikloster war.
Da hat er als Jugendlicher gewohnt oder als, ja, genau.
Da hat er mit dem
seines Vaters. Und dort, wer sich die erste Grillparzer-Folge noch nicht angehört hat, sollte das jetzt im Anschluss tun.
Genau, dort ist sein Vater gestorben. Mhm. Und dort hat er geschrieben, ein Bruderzwist in Habsburg. Mhm. Ist nicht veröffentlicht worden zu seinen Lebzeiten. Und da sagt man, dass das ist ja der Zwist zwischen Rudolf II. Und dem Matthias. Mhm. Und da sagt man, dass er in diese Figur von Rudolf II. Sich selbst faktisch eingebracht hat. Mhm. Dass er sie da ja, gezeichnet hat.
Und seinen Bruder, mit dem er offenbar einen Zwist hatte.
Ja, das wird vielleicht nicht so erwähnt. Das wird dann, weil der Don Cäsar kommt ja vor, der uneheliche Sohn von Rudolf II., den er umbringen lässt, der Rudolf II. Und also da wird sehr viel hinein psychologisiert. Und dann hat er noch die Libusser geschrieben.
Mhm. Also Gründung.
Dort, sondern später, aber nur damit wir das abhandeln. Das handelt von der Gründung von Prag, geschichtliches Stück. Mhm. Und dann die Jüdin von Toledo. Mhm. Und in dieser Jüdin sieht ja er, sagt man, dass für ihn das Vorbild die Marie war, die Marie Smolenitz war. Mhm. Die Frau schlechthin.
Aha.
Diese Jüdin hat den König Alfons von Spanien in seinem Kampf gegen die Mauren abgehalten und daraufhin hat
das böse Weib.
Die Ehefrau und die
Ja. Es ist immer eine Frage der Interpretation.
Genau, und da ist der König in den Kampf gezogen und ist halt befreit.
Der Held.
Ja.
Okay. Okay, also diese Stücke hat er noch geschrieben. Und dann? Jetzt ist er schon ein alter Grillparzer, oder? Ist er dann immer noch so viel umgezogen?
Ja, naja, jetzt ist er schon. Jetzt ist 1848 einmal. Und 1848 wäre, er ist ja immer gegen das Metternichsche System gewesen. Mhm. Aber trotzdem, typisch Grillparzer, schreibt er ein Lobgedicht auf den Feldmarschall Radetzky, der den Aufstand in der Lombardei ja niederschlägt.
Wie wir auch aus den Sisi-Filmen wissen. Aber gut, ich lese vor über Radetzky.
Ersten Vers.
Glück auf, mein Feldherr, führe den Streich. Nicht bloß um des Ruhmes Schimmer, in deinem Lager ist Österreich, wir anderen sind einzelne Trümmer.
In deinem Lager ist Österreich steht immer auf dem Radetzky-Denkmal vor dem Ministeriumsgebäude.
Also am Stubenring.
Am Stubenring, genau. Und Oktober obwohl er einmal gesagt hat, er wäre eigentlich ein Revolutionär, aber das war er halt in seinen Vorstellungen und in Wirklichkeit war das.
Westentaschenrevolutionär.
Mehr oder weniger. Und da halt im Oktober, wie die Revolution wirklich dann übernommen worden ist, ich meine, das ist so ein blöder Ausdruck, Mob, aber es ist ganz einfach halt so. Und wirklich gefährlich worden ist, wie ja, der Kriegsminister Latour aufgehängt worden ist.
Unsere Folge über die Freiung bitte anhören an dieser Stelle.
Hof.
Am
Hof.
Da reden wir drüber, über den Latour.
Da haben wir auf der Gassen, hat irgendein Bekannte gehört, dass auf der Gassen, und jetzt erholen wir uns den Grillparzer. Weil der halt dieses Gedicht geschrieben hat und da ist er gewarnt worden und konnte sich verstecken und es ist ihm nichts passiert. Er ist auf jeden Fall dann zu den Schwestern Fröhlich gezogen.
Ja, doch, jetzt wieder.
Jetzt ist er wirklich zu den Schwestern Fröhlich in die Spiegelgasse gezogen. Also eine war ja verheiratet, die anderen drei haben dort gewohnt. Er war ja Direktor vom Hofkammerarchiv und ist in seine Arbeit gegangen. Zum Mittag ist er ins Wirtshaus gegangen, er ist auf Kur gefahren, alles allein. Die Schwestern haben ihm den Haushalt geführt, haben ihn umwuselt. In der Früh haben sie ihm das Frühstück wahrscheinlich vor die Tür gestellt, weil da wollte er Ruhe haben. Und er hat immer sehr schöne Briefe aus seinen Kuren geschrieben. Zum Beispiel war mit der Kathi sehr gut. Die Kathi hat ihm einen Zahn ziehen dürfen, weil er Zahnweh wahrscheinlich gehabt hat.
Sehr intim.
Aus den Kuren hat er immer geschrieben, bitte, ich komme, am Freitag zurück. Der Boden soll aber nicht mit dem und dem Mittel aufgewaschen werden, weil ich vertrage den Geruch nicht und so Sachen.
Ja, okay. So war das halt damals. Und so ist es auch heute noch manchmal.
Und so hat er, dann ist er in Pension gegangen, wie er 65 war, hat er den Hofrat-Titel bekommen, vorher ist er schon mit Orden überschüttet worden. Also da war er wirklich bekannt und war er schon sozusagen ein sehr verehrter Dichter. Und dann hat er gelebt, frisch, fröhlich vor sich hin. In seinen 70ern ist er einmal die Stiegen runtergefallen und dann ist er immer weniger rausgegangen. Ist an den Frauen besuchen gekommen. Da hat er geschrieben, diesen Vers, ich weiß nicht, ob ich den schon erwähnt habe. Die Ähnlichkeit, die ich mit Christus habe, Frauen kommen zu meinem Grabe.
Okay.
Und die Frauen sind aber sehr gern gekommen, wenn es zum Beispiel liest, die Erinnerungen von der Marie Ebner-Eschenbach. Wirklich mit bewundernden Worten.
Wirklich? Aha. Die Marie Ebner-Eschenbach.
Also die, was sagt, die erste Journalistin, die
was sagt. Wie?
Betty Paoli.
Aha, muss ich mal nachschauen.
Von an Schwarzenberg oder an Liechtenstein, das weiß ich jetzt nicht. Und verschiedene andere Frauen. Zu seinem 80. Geburtstag ist er, wie gesagt, von der Concordia geehrt worden. Und mit 81.
Als österreichischer Nationaldichter bezeichnet worden.
Ja, und knapp nach seinem 81. Geburtstag ist er ganz ruhig in der Wohnung von den Schwestern Fröhlich gestorben. Und da muss man dann dazu sagen, dass die dann natürlich sie als die Hüterin ihres Grillparzers gesehen haben.
Ja, klar.
Und haben erzählt und eigentlich ist er dann der Fröhlich wahrscheinlich geworden.
Weil Franz weißt, Fröhlich.
Durch die Erzählungen ist immer was dazugekommen, weggekommen, also wie er dann wirklich war zum Schluss.
Gibt es eine Totenmaske von ihm?
Das weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube schon.
Und jetzt mal, das gibt doch, also ich bin das erste Mal so mit dem Menschen Franz Grillparzer quasi, nicht Gott sei Dank nicht in Berührung gekommen, aber habe ich gesehen, dieses, wo da gab es doch ein Wohnzimmer von ihm im Wien-Museum ausgestellt. Wo war das ungefähr? Also von welcher Wohnung war das?
Es gibt zwei Erinnerungsstätten an ihn. Und zwar, er hat ja alles der Kathi Fröhlich vermacht. Mhm. Und die Schwestern Fröhlich haben dann dieses Zimmer, in dem er gewohnt hat, haben es dem Wien-Museum übergeben oder halt dem Vorläufer von Wien. Mhm. Und das ist eben im Wien-Museum ausgestellt gewesen. Keine Ahnung, ob es jetzt...
Das wäre schon interessant.
Totenmaske gibt es ganz bestimmt und die wird auch im Wien-Museum sein.
Du, und wo ruht jetzt Franz Grillparzer? Wo kann man jetzt besuchen, wenn man einen Ausflug machen möchte?
Also begraben
aus dem Burgtheater
am Währinger Ortsfriedhof. Das war in der heutige Schubertpark in der Währinger Straße. Da ist auch, es muss der erste Bezirk Friedhof gewesen sein. Mhm. Weil da war, ist auch der Beethoven, der Schubert begraben und so weiter. Schubert wenig verwunderlich. Dann ist er, wie dieser Friedhof aufgelassen worden ist, sind die meisten auf den Zentralfriedhof gekommen. Er ist nach Hietzing.
Aha.
Und die Schwestern Fröhlich sind dann relativ bald nach ihm nacheinander gestorben und die sind auch am Hietzinger Friedhof begraben. Mhm. Da liegen sie wieder alle vereint.
Alle vereint ist ein schönes Wort zum Sonntag.
Darf ich ein Wort zum Sonntag noch sagen?
Sag ein Wort zum Sonntag.
Vielleicht hat es jetzt, hat diese kleine Staffel dazu beigetragen, dass man sich für den Grillparzer wieder interessiert. Weil ich finde, der ist ein wahnsinnig interessanter.
Und ja, voll.
Ein österreichischer Mensch.
Ja, voll. Der ist viel interessanter als das, was ich damals in der Schule gelernt habe über ihn. Muss ich sagen, irgendwie auch ganz, ich kann mir das schon ganz witzig vorstellen, wie das so war damals in Wien. Und so viel hat sich ja dann da vielleicht doch nicht verändert mit der Gesellschaft und mit wer, wem, wann und wie die Geschichten im Kreis gehen und so weiter und so fort und so Lokalprominenz. Also ja, er ist wirklich das Große im Kleinen erzählt, wie es so schön heißt.
Ja, gut.
Ja, wenn ihr irgendwas Kommentare zu Franz Grillparzer habt oder uns auch erzählen wollt, wie ihr das wahrgenommen habt, euren Franz Grillparzer in der Schule oder später, schreibt uns doch einen Kommentar auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram. Wir freuen uns darüber und sind gespannt, was ihr über Grillparzer sozusagen habt. In diesem Sinne, vielen Dank, Fritzi, für diesen super Einblick und für diese tolle Staffel, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.